HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Was habe ich da gehört?
Du lieber Gott, Sie gehen tatsächlich?
Nichts hält für die Ewigkeit.
Ihr wollt also aufhören. Tja, ehrlich gesagt, wer kann es euch verdenken?
Ruhestand ist schön. Brauch nicht mehr hinzugehen.
Ich möchte schon in der jetzt kommenden Lebensphase mir genau überlegen, was kommt denn in mir so hoch, was ich jetzt machen möchte.
Ruhestand ist nett, ich frühstücke im Bett.
Ich setze mir doch keine unrealistischen Ziele, also Entschuldigung.
Kein Wecker klingelt, ich bleibe einfach liegen.
Und dann werde ich vielleicht versuchen, was zu lesen. Dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin. Und dann werde ich ein bisschen schlafen.
Während andere sich ab 8 wieder verbiegen.
Ich glaube, dass das Älterwerden gar nicht so ein trauriger Prozess ist, sondern auch einer, wo man sagt, ach, schön, dass an der Stelle angekommen ist.
Ruhestand ist schön.
Naturwissenschaftler haben die Zukunft im Blut. Na? Wir hoffen mal, dass das richtig ist und mal gucken, ob in meinem Blut noch ein bisschen was übrig geblieben ist.
Ruhestand ist nett, erhole mich komplett.
Der springende Punkt ist, lass dich bloß nicht so gehen. Verlier das Ziel nicht aus den Augen.
Dann schauen wir mal, wo ich auftauche.
Na schön, prima. Wiedersehen.
Ich sage auch Dankeschön, es war mir eine Freude.
Ruhestand ist schön.
Was macht Angela Merkel wohl an diesem Wochenende? Bisher musste man zur Beantwortung dieser Frage nur die internationalen Tagesvorschauen durchblättern. Auf irgendeinem Krisentreffen fand man sie mit Sicherheit. Heute müssen wir sagen, wir wissen es nicht, was sie vorhat und es geht uns auch nichts mehr an. Angela Merkel ist jetzt eine Privatperson. Nach 16 Jahren im Kanzleramt und 30 Jahren im Deutschen Bundestag hat sie nun ihr erstes wirklich freies Wochenende. Alles Gute. Und natürlich wurde sie auch schon gefragt, was sie denn jetzt so alles vorhat. Und die verblüffend einfache Antwort war:
ein bisschen ausschlafen und ein bisschen in die Natur gehen und überlegen, was genau möchte ich dann tun.
Ausschlafen möchte sie. Die Frau, die berüchtigt dafür war, dass sie bei den ganzen endlosen Verhandlungsnächten länger durchhalten konnte als alle anderen am Tisch. Aber ist das so einfach? Einfach mal ausschlafen? Wie schaltet man überhaupt runter nach so einem Leben auf Hochtouren? Oft wurde Angela Merkel als die mächtigste Frau der Welt bezeichnet. Bekommt man da nicht zwangsläufig Entzugserscheinungen, wenn man von dem einen Tag auf den anderen nicht mehr gebraucht wird? Reicht es jetzt ab und zu eine gute Kartoffelsuppe zu kochen oder schmiedet sie schon große Pläne, die sie aber noch nicht verraten will? Mutti, Ante Portas vom Loslösen nach dem Job. Denn vor diesem Umbruch stehen schließlich alle, die aus einem erfüllten Berufsleben aussteigen. Manchen gelingt das gut, manchen fällt das auch sehr schwer. Spitzensportler zum Beispiel müssen besonders vorsichtig sein nach ihrem Karriereende. Ein sehr hochtrainierter Körper muss erst langsam wieder auf Normalmaß runtertrainiert werden, sonst kann es kritisch werden für das Herz-Kreislauf-System. Aber wie trainiert man sich das Sonnen im Rampenlicht ab oder das Gefühl, ich bin unglaublich wichtig, ich werde immer gebraucht? Beginnen wir im Kanzleramt. Der Abschied von ihrem großen Büro dürfte Angela Merkel nicht allzu schwer gefallen sein, denn auch da war sie immer sehr pragmatisch. So hat sie mal ihr Büro im Kanzleramt präsentiert.
Guten Tag, liebe Nutzer des Internets. Heute sind wir in meinem Arbeitszimmer. Vielleicht schauen wir zuerst einmal aus dem Fenster heraus.
Die Zentrale der Macht im 7. Stock des Kanzleramts. 140 Quadratmeter, Glas, Metall, übersichtlich und schlicht. Viel Platz nimmt der wuchtige dunkle Schreibtisch ein, den Merkel schon von ihrem Vorgänger Schröder übernommen hat. Zumindest bei ihrem Amtsantritt vor 16 Jahren hatten die Möbelpacker damit immerhin keine Arbeit.
Auf meinem Schreibtisch steht vor allen Dingen ein Globus. Ich habe ihn mir extra deshalb angeschafft, weil ich ja oft Reisen unternehme oder über andere Länder spreche oder Gäste aus anderen Ländern empfange. Und da ist es sehr hilfreich, wenn man einen Blick auf den Globus werfen kann und sich genau anschauen kann, wo genau die einzelnen Länder liegen, wer die Nachbarn sind und wie die Geografie der Welt zusammenhängt.
Der Globus kommt bestimmt in eine der Umzugskisten. Ansonsten muss Merkel aber nicht allzu viele persönliche Erinnerungsstücke verstauen. Denn die Gemälde an den Wänden sind Leihgaben. Und all die schönen Geschenke, die Präsidenten, Könige oder die Fußballnationalmannschaft der Kanzlerin gemacht haben, gehören dem Kanzleramt. Teurere Geschenke hätte Merkel nämlich gar nicht annehmen dürfen. Und das Kanzleramt verkauft einige der Mitbringsel von Zeit zu Zeit sogar im Internet. Als Merkel damals in ihr Amtszimmer eingezogen ist, ist die Innenausstatterin Sophie von Seidlein beauftragt worden, Änderungsvorschläge zu machen. Viel hat Merkel trotzdem nicht verändert. Ein paar Möbel wurden verrückt, neuer Sofabezug, andere Bilder an den Wänden. Sophie von Seidlein war darüber nicht erstaunt.
Ich finde das eine zu ihr sehr passende und sehr gute Haltung, zu sagen, der Tisch war hier und ich setze mich dahin und ich setze mich auch darüber hinweg, über diese Eitelkeiten, Tisch des Vorgängers. Es geht um die Arbeit, aber nicht um, auf welchem Möbel ich jetzt meine Unterschriften leiste.
Pragmatisch also, wie Merkel sich oft gezeigt hat. An dem großen Schreibtisch saß sie ohnehin nur zu besonderen Anlässen, zum Beispiel, wenn sie mit ausländischen Regierungschefinnen oder Präsidenten telefoniert hat. Meist hat sie den viereckigen Besprechungstisch vorgezogen.
An diesem Besprechungstisch arbeite ich auch, denn von dort ist der Weg zum Büro am kürzesten. Und das ist mir dann lieb, dass ich auch gleich die Sekretärin etwas fragen kann und nicht immer den sehr weiten Weg vom Schreibtisch bis ins Büro gehen muss. Und insofern habe ich mir diese eine Ecke als Arbeitsecke zurechtgelegt. Und nur wenn sehr viele Gäste kommen, muss ich sie freiräumen und meine Akten auf den Schreibtisch packen.
Ob Olaf Scholz das genauso machen wird oder ein ganz neuer Schreibtisch ins Amtszimmer einzieht, werden wir nach der Amtsübergabe erfahren. Scholz wird sich bis dahin bestimmt schon einige Gedanken gemacht haben. Zumindest kennt er die Zentrale der Macht ja durch seine Besuche als Vizekanzler schon sehr gut.
Milena Pieper über das Büro der Kanzlerin. Und vermutlich wird ihr Nachfolger das ganz ähnlich sehen, der ist ja auch sehr pragmatisch. Angela Merkel als Rentnerin kann man sich nicht wirklich vorstellen. Sie selbst scheint ja noch keinen Plan zu haben oder sie will es noch nicht wirklich verraten, was sie vorhat. Aber wir fragen einen Kollegen, der sich auf dem Berliner Parkett sehr gut auskennt. Hajo Schumacher hat zum Beispiel die Kolumne in der Berliner Morgenpost und er hat auch mal ein Buch geschrieben über Merkels Erfolgsgeheimnisse. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Ich weiß allerdings auch nicht, was sie macht.
Ich muss da gleich das wollte ich gerade. Wissen Sie, was Frau Merkel an diesem Wochenende macht? Nein.
Das ist vielleicht gar nicht mal so geheim. Ich kann Ihnen was Geheimes verraten. Ich war heute tatsächlich Teil einer Jury-Sitzung, wo so Preise verliehen werden. Das ist, ganz Berlin lebt ja von Preisverleihungen. Und natürlich fiel da auch der Name Merkel. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass wir nicht die einzige Jury waren, die der Ex-Kanzlerin für irgendwas einen Preis verleihen will. Also sie wird jetzt auf jeden Fall erstmal damit beschäftigt sein, ungefähr 60 Anfragen für sinnlose Preisverleihungen abzulehnen. Sie wird Buchaufträge kriegen, sie wird Vortrags, also es werden die Redneragenturen zum Beispiel. Ne? Es gibt ja Menschen, die leben davon, die Schröders und Obamas und Berns dieser Welt für teuer Geld zu vermieten. Obama kassiert sechsstellig und jetzt hauen sich also die Redneragenturen, wer kriegt Merkel? Aha. Und ich glaube, im Moment ist sie, glaube ich, eher in so einer defensiven Position, indem sie erstmal alles absagt und von sich schiebt.
Ihr Büro im Kanzleramt hat sie geräumt, aber sie hat ja schon ein neues unter den Linden für die sogenannten nachamtlichen Aufgaben. Was sind denn das für Pflichten eines Ex-Kanzlers?
Ach naja, das ist ja erstmal ganz viel Korrespondenz. Das Interessante ist ja, bei allen Kanzlern und auch der Kanzlerin sieht man ja so einen ähnlichen Verlauf. Relativ bald finden die das, was in ihrer eigenen Partei und in ihrem eigenen Land passiert, doch relativ popelig, sage ich mal ganz undiplomatisch. Und dann fangen sie also an, sich mit den anderen Staatschefs anzufreunden und dann ziehen sie gemeinsam über ihre blöden Parteien und Oppositionen her. Man weiß zum Beispiel, dass Merkel und Obama nach einigen Anlaufschwierigkeiten sich ganz doll verstanden haben. Und ja, da wird dann viel korrespondiert und ich könnte mir vorstellen, also Frau Merkel ist ja nun nicht so wie Schröder unbedingt drauf erpicht, nochmal das Konto zu füllen. Ich vermute, dass sie in 16 Jahren Kanzlerschaft auch ganz wenig Geld ausgegeben hat, weil wofür denn? Die ist ja sowieso den ganzen Tag im Dienst sozusagen. Also sie wird jetzt nicht irgendwelche für irgendwelche Firmen, irgendwelche Lobbyistenjobs machen, aber sie hat, glaube ich, großes Interesse dran, an den großen Universitäten, gerade in den USA, nochmal Vortrag zu halten, eine Gastprofessur, International Relations oder sowas. Da hat sie Spaß dran. Es geht auch das Gerücht, dass sie bei den Vereinten Nationen womöglich so eine Rolle als, ich sag mal, Sondervermittlerin einnimmt. Sie ist ja bekannt dafür, ihre jeweiligen Gegenüber müde zu argumentieren und zu reden. Also dass sie dann vielleicht in so internationalen Peacekeeping, runden Tischmissionen unterwegs ist und vermittelt. Sie kennt ja auch alle Akteure. Und eines wird sie garantiert nicht tun. Sie wird sie so Füße hochlegen und das Feuilleton der FAZ von vorn bis hinten durchlesen.
Ja, oder vielleicht, wenn Sie schon von der UNO reden, der einzige Job, der für Sie noch vorstellbar wäre, würde ich sagen, ist UNO-Generalsekretärin, oder?
Nee, also ganz ehrlich, bei allem Respekt vor dem Posten, aber ich glaube nicht, dass sie wieder in so eine formale Struktur reinfällt. Weil in dem Moment, wo sie so einer großen Organisation vorsitzen, müssen sie sich dann wieder mit den Landeschefs und dann müssen sie wieder durch die Gegend reisen, wieder irgendwelche Sitzungen leiten. Und wenn sie irgendwas, glaube ich, nicht mehr will, dann ist das in irgendwelchen Quatschrunden am besten auch mit Ministerpräsidenten zusammenzusitzen und sich da zu langweilen und in ihr iPad zu starren und womöglich auch Candy Crush zu spielen wie Bodo Ramelow. Nee, also ich glaube, die Freiheit besteht wirklich darin, sich aussuchen zu können, womit sie ihre Zeit verbringt und das ist nicht rumsitzen und langweilige Sachen hören.
Es gab ja auch Stirnrunzeln, dass sie 9 Mitarbeiter bekommt in diesem neuen Büro. Das wurde dann entschuldigt damit, dass es Stellen sind, die man im Verteidigungsministerium nicht mehr braucht. Also ist das ihr Beitrag zur Abrüstung dann vielleicht?
Geht schon los mit der Peacekeeping-Mission. Nein, also viele hier in Berlin betrachten das durchaus auch als eine Art von Aufrüstung, als Drohung, weil 9 Leute zu beschäftigen, und Frau Merkel ist ziemlich gut darin, Leute zu beschäftigen, bedeutet natürlich auch, dass sie alle Briefe schreiben und anfragen und hier und da, und da wird noch was recherchiert. Also das bedeutet womöglich auch mehr Arbeit für andere, nicht? Weil die werden nicht nur Glückwunsch schreiben und sowas beantworten oder irgendwelche Kondolenzschreiben verfassen. Die werden schon was machen müssen. Die entscheidende Frage für mich ist tatsächlich, zieht sie sich jetzt erstmal eine Weile zurück? Das, was die Leistungssportler so unter Abtrainieren verstehen, also macht sie jetzt, fährt sie das alles mal ein bisschen runter oder bleibt sie ihrer Schlagzahl treu? Ein Punkt, über den wir noch gar nicht geredet haben, ist natürlich die Biografie, die große Bilanz ihrer 16 Jahre Kanzlerschaft. Da wird jetzt erstmal ein Historiker gesucht. Der arme Kerl muss sich dann über Terminkalender und Archive beugen und das alles zusammenschreiben. Das ist für Feinschmecker natürlich spannend. Wie war das damals in der entscheidenden Sitzung in Brüssel? Wer hat was gesagt? Das ist wirklich eine unglaubliche Arbeit und wir wissen ja spätestens seit diesem Wahlkampf, dass man da auch mit den Fußnoten allein einigermaßen präzise sein sollte. Ist die entscheidende Frage, welcher Verlag kriegt den Zuschlag? Da werden die internationalen Rechte verhandelt. Ist dann die Frage, macht man 4 Bände, so Legislaturperiode 1, 2, 3? Macht man das Ganze in einem Abwasch? Schröder hat, glaube ich, 2 Bände gemacht. Also das steht auch noch aus. Da gibt es natürlich dann auch Geld. Und ich finde, das ist, darf so eine Kanzlerin auch. Die ist 16 Jahre doch deutlich unterbezahlt worden für die Verantwortung, die sie hatte. Also so ein bisschen Alterssicherung kann man da ja auch noch betreiben.
Also Sie können sich nicht vorstellen, dass diese Powerfrau jetzt für die nächsten Jahre ihr Glück darin findet, jede Woche eine neue Kartoffelsuppe auszuprobieren.
Oder mit den Walking-Stöcken hier im Tiergarten die Kreise ziehen. Also das wird nicht passieren. Sie wird allerdings auch, so viel Anstand hat sie als Protestantin sowieso, nicht den Ehrgeiz haben, jetzt den aktuell Regierenden, insbesondere Olaf Scholz, jetzt irgendwie schlaue Ratschläge zu geben. Das ist ja das Unwürdigste eigentlich, was alternde Politiker im Ruhestand machen, dass sie dann so alles besser wissen. Also ich glaube auch nicht, dass sie so Helmut Schmidt-mäßig jetzt irgendwo eine Herausgeberschaft anstrebt und nochmal so hochtrabende Leitartikel, 10 Punkte für die Politik mit China oder sowas entwerfen wird. Ich glaube, da ist sie drüber hinaus.
Fazit, Sie machen sich keine Sorgen um Frau Merkels Zukunft.
Kein Stück. Ich glaube tatsächlich, was man nicht unterschätzen darf, sie hat wirklich sehr viel gegeben. Also sie hat sehr viel einfach von sich, von ihrer Energie, von ihrer Zeit, von ihrem Grips gegeben. Die große Kunst wird es jetzt sein, mal wieder so in diesen Modus der Selbstfürsorge zu gehen. Also was tut mir gut? Wie kriege ich meinen Kreislauf ein bisschen runter? Sie wird sicherlich auch mal zum Check-up gehen und der Arzt wird ihr sagen, also ja, das mit dem Bluthochdruck müssen wir vielleicht mal ein bisschen drauf achten. Und auch das ist nicht zu unterschätzen. Diese Politik ist einfach Hochleistungssport und man ernährt sich unregelmäßig, man schläft nicht genug, dann die Zeitverschiebung durch die ganzen Auslandsreisen. Da muss man einfach erstmal wieder so einen, ja, ich sag mal so, auch einen altersgemäßen Rhythmus kriegen. Und ich gönne dieser Frau wirklich alle Zeit der Welt und hoffe, dass es ihr lange gut geht. Man kennt ja dieses Phänomen auch gerade von Senioren, die in Ruhestand gehen. Ne? Also kaum sind sie 3 Monate in Rente und haben den Keller aufgeräumt und den Dachboden entrümpelt, dann kommt auf einmal der Herzinfarkt. Also das wollen wir Ihnen wirklich nicht wünschen.
Das war der Journalist Hajo Schumacher von der Berliner Morgenpost. Vielen Dank. Was also könnte Angela Merkel aus ihrem neuen Lebensabschnitt noch so alles machen? Genau zu dieser Fragestellung gibt es übrigens schon einen Roman von David Safir, Miss Merkel, Mord in der Uckermark. Angela Merkel ist gerade aus Berlin weggezogen in die Uckermark, als in ihrer neuen Heimat ein Mord passiert. Ein Freiherr wird vergiftet und im verriegelten Verlies des Schlosses tot aufgefunden. So wird dann Angela Merkel zur Detektivin.
Puh, ich muss mich erstmal hinsetzen, sagte Angela und setzte sich erstmal hin. Auf eine verwitterte Holzbank, die an einem kleinen Kiesweg lag und einen fantastischen Blick auf den Dumpfsee bot. Sie tupfte sich mit ihrem kleinen Stofftaschentuch, das ihr einst der Dalai Lama geschenkt hatte, den Schweiß von der Stirn. Gerne hätte sie behauptet, dass sie bereits eine mehrstündige Wanderung in unerträglicher Sommerhitze absolviert hatte. Tatsächlich aber war sie gerade einmal 25 Minuten bei angenehmer Maisonne spaziert, nach all den Jahren in Berlin, in denen sie nur damals in der Corona-Krise auf 10.000 Schritte pro Tag gekommen war, als sie in ihrem Riesenbüro herumtigerte, gab ihre Kondition Anlass zu Trauerbekundungen. Es dürfte eine ganze Weile dauern, bis ihr Körper, der schätzungsweise 3.000 Staatsbankette überstanden hatte, wieder so etwas Ähnliches wie Fitness aufgebaut haben würde. Angela blickte auf das kleine Gewässer. Es war auf jene unscheinbare Art und Weise lieblich, die genau nach ihrem Geschmack war. Das Schilf hatte die perfekte Länge und wehte anmutig in einem perfekten lauen Lüftchen. Das Wasser besaß das perfekte Blau und die Vögel waren in ihrem Schwarmflug anmutiger als jedes Ballettensemble, das sie je gesehen hatte. Und Angela hatte enorm viele gesehen, dank der Einladungen bei Staatsbesuchen in aller Welt. Eine der größten Willensanstrengungen ihres Lebens war, bei einer 7-stündigen chinesischen Oper trotz Jetlag nicht neben dem Präsidenten Chinas einzuschlafen.
Wir werden gleich noch hören, wie sich Miss Merkel als Detektivin schlägt. Mutti ante portas vom Loslösen nach dem Job. Die Kanzlerin also weiß noch nicht so recht, was sie mit dieser neuen Lebensphase anfangen will. Aber wir unterstützen sie gerne. Vielleicht hilft es sie ja bei der Entscheidungsfindung, wenn wir mal zeigen, was so ihre Vorgänger in der Situation gemacht haben. Mia von Hirsch hat das für uns zusammengestellt.
Endlich mal ausschlafen und sich so richtig Zeit für sich nehmen. Dafür ist der Ruhestand doch da, oder? Oder man macht nochmal ganz neu Karriere, wie Helmut Schmidt. Vom Bundeskanzler zum Mitherausgeber der Zeit, Buchautor, Redner und zur Kultfigur. Mit ganz viel Leidenschaft.
Leidenschaft braucht man nicht, Willen braucht man. Und Zigaretten.
Gut, Zigaretten hatte er überall.
Gibt es einen Ort, an dem Sie sich an das Rauchverbot halten?
Ja, dort, wo es vorher polizeilich geboten ist, ja.
Das war's dann aber auch schon. Das Qualm aufzugeben, wohl keine Option.
Ich bin auch nicht wirklich vernünftig, ich tue bloß so.
Noch einer, der fleißig in einer anderen Branche nach dem Ruhestand unterwegs ist, Gerhard Schröder. Aus dem Bundeskanzler wurde ein Lobbyist. Unter anderem für den russischen Gasriesen Gazprom. Für Schröder kein Problem. Schließlich ist Putin ein guter Freund.
Zum 60. Geburtstag waren die Putins bei Schröders im Reihenhaus in Hannover eingeladen. Und Putin hatte gleich einen ganzen Kosakenchor mitgebracht.
Und noch etwas ist Putin für Schröder. Ein lupenreiner Demokrat.
Ich glaube ihm das und ich bin davon überzeugt, dass er das ist.
Neben dem erweiterten Demokratieverständnis hat der Altkanzler im Ruhestand noch etwas dazu gewonnen. echte Botanikexpertise, präsentiert auf dem Instagram-Account seiner Frau.
Das sind Hagebutten, das sind Herbstpflanzen, die sehr witzig sind. Man kann aus den Früchten Tee machen, guten Tee sogar. Aber wir Jungs, als wir noch ganz klein waren, haben was anderes daraus gemacht. Wenn man sie aufspaltet, diese Früchte, kann man daraus Juckpulver machen.
Juckpulver,
das haben wir immer den Mädchen in den Nacken gestreut.
Oh mein Gott, warum?
Für manche endet das Engagement nicht mit der politischen Karriere, wie Rita Süssmuth von der CDU, frühere Präsidentin des Deutschen Bundestages und Familienministerin.
Rita Süssmuth galt vielen in ihrer Partei, der CDU Helmut Kohls, als rotes Tuch.
Kein Wunder, bei solchen Themen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mehr Respekt für die LGBTQ+-Community und die Bekämpfung von AIDS. Nach ihrer politischen Karriere hat sie sich seitdem weiter eingesetzt. Für Frauenrechte, Integration, Erwachsenenbildung und. Denn für Rita Süssmuth gilt:
So lange durchhalten, wenn man von etwas überzeugt ist, wie man kann.
Und jetzt haben wir noch eine frisch gebackene Ruheständlerin. Was Angela Merkel wohl vorhat?
Mal eine Pause einlegen, wo ich nachdenke, was mich so eigentlich interessiert. Denn in den letzten 16 Jahren habe ich dazu wenig Zeit gehabt. Und dann werde ich vielleicht versuchen, was zu lesen. Dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin. Und dann werde ich ein bisschen schlafen. Und dann schauen wir mal, wo ich auftauche.
Wie wäre es denn zum Beispiel mal mit Podcasts hören in der ARD-Audiothek, verehrte Frau Merkel? Da fallen einem die Augen nicht so schnell zu wie beim Lesen. Und da finden Sie bestimmt Dinge, die zu Ihrer Lage passen, denn auch anderen geht es ähnlich. Das Loslassen nach dem Job ist ja vor allem für sehr erfolgreiche Menschen möglicherweise eine Herausforderung. Schließlich haben die sich und ihr ganzes Selbstwert viele Jahre über den Beruf definiert. Was tun, wenn es diese Erfolgserlebnisse eben nicht mehr gibt? In solchen Situationen kann ein Coach helfen, Barbara Simonsen zum Beispiel. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie beraten junge Führungskräfte in ihren ersten 100 Tagen, aber ein zweiter Bereich Ihrer Arbeit ist das sogenannte Offboarding. Da geht es dann um die letzten 100 Tage einer langen Karriere. Auch das ist für manche nicht so einfach. Zum Beispiel beschreiben Sie das Empty-Desk-Problem. Was ist so schlimm daran, wenn der Schreibtisch morgens leer ist?
Ja, das Empty-Desk-Syndrom bezeichnet ja eine Vielzahl psychosomatischer Beschwerden, die auftreten können, wenn Manager das offizielle Berufsleben beenden und in den sogenannten Ruhestand wechseln. Der Übergang in eine nachberufliche Phase ist ja immer eine kritische Zeit, wie alle Übergänge. Aber der Ausstieg aus dem Berufsleben ist besonders schwierig, wie Sie so schon selbst gesagt haben, weil Identität wegfahren und die Sinnvermittlung. Und die Führungstätigkeiten und die hierarchischen Positionen, die erfüllen ja in hohem Maße die Grundbedürfnisse von Menschen, Anerkennung, sozialer Status, Wertschätzung, Verantwortung, Einflussnahme. Und wenn dies wegfällt, ist das ein großer Verlust für diese Menschen. Und wenn sie selber noch keine oder wenig Erfahrung erworben haben, wie ein erfülltes Leben gelingen kann, in dem Beruf und Firma oder Organisation nicht mehr im Mittelpunkt steht, ist das besonders schwierig.
Also so die Angst vorm Bedeutungsverlust. Ich bin jetzt nicht mehr wichtig, es warten nicht mehr 100 Leute auf meine Anweisungen. Wie soll man damit umgehen?
Genau, man fragt sich ja, wer bin ich noch? Habe ich noch eine Bedeutung und welche? Dieser Übergang, der ist ja eine Art Anpassungsprozess mit dem Ziel, wie kann ich auch im neuen Lebensabschnitt Erfüllung und Zufriedenheit finden und auch Gesundheit bewahren natürlich. Und dieser Anpassungsprozess verläuft so in Phasen und gelingt umso besser, je mehr man sich über das Ende der Berufszeit Gedanken macht und auch über den Beginn eines neuen Lebensabschnittes und sich mit anderen Menschen austauscht, sich körperlich fit hält und sich aktiv und engagiert weiter einbringt.
Loriot hat das ja alles wunderbar karikiert in dem Filmklassiker Papa Ante Portas. Herr Lohse will die Prozesse im Haushalt effektivieren und kauft palettenweise Senf ein. Seine Frau steht nur daneben, schüttelt den Kopf, denn sie hat den Haushalt ja immer im Griff gehabt. Aber mal abgesehen von aller Satire, also wie oft kommt es vor, dass dann gerade im Privaten es Krisen gibt in der Ehe oder Ähnlichem?
Eigentlich fast immer. Ich erlebe immer, dass es ohne Ruckeln nicht geht. Gerade wenn Manager sich plötzlich in einer privaten Rolle wiederfinden zu Hause und ihre bisherigen Fähigkeiten, zum Beispiel strategische Planung und Steuerung von Bereichen, nicht mehr gefragt sind, sondern ihre eher weichen Fähigkeiten, wo sie sich jenseits von Hierarchie und Durchsetzungsstärke mit ihren Partnern und Familien austauschen und abstimmen müssen, dann ist das in der Anfangszeit ziemlich holprig. Und da ist ja auch noch ein Partner da meistens oder eine Familie, die haben auch ihr eigenes Leben bisher gehabt und sehen sich auch plötzlich mit einer neuen Situation konfrontiert.
Also da hat Loriot schon den Nagel auf den Kopf getroffen mit dieser Satire. Ja, was raten Sie erfolgreichen Managern, die so langsam an das Offboarding denken sollten? Also manche von denen haben ja gar kein Hobby, weil sie ihren Beruf lieben und ihr Beruf ihr Hobby ist. So jemand kann man ja schlecht sagen, wie wäre es denn mal mit Briefmarken sammeln?
Genau. Ich finde auch oder habe die Erfahrung gemacht, dass bei Managern die Hobbys in der nachberuflichen Phase keine so große Rolle spielen, außer im sportlichen Bereich. Sie wollen eigentlich lieber andere Aktivitäten finden, wo sie weiterhin nach außen wirken können, mit im Beruf erworbenen Stärken und Interessen. Und die lassen sich auch finden. Und viele machen dann weiter in irgendeiner Form mit ihren in geringem zeitlichem Umfang als Mentor oder als interne Berater oder sie knüpfen an, die nennen sich dann Anknüpfer, an die eigenen Kompetenzen, zum Beispiel indem sie sich einbringen in einem Verein als Vorstandsmitglied, indem sie Start-ups unterstützen, ein Aufsichtsratsmandat übernehmen, selbstständige Dozenten werden oder auch ein Ehrenamt übernehmen.
Sehen Sie in diesem Prozess eigentlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Ja, es ist so, dass weibliche Manager vor ähnlichen Belastungen stehen, Herausforderungen wie ihre männlichen Kollegen beim Ausstieg aus der Karriere. Allerdings können sie rascher als ihre männlichen Kollegen auf andere als berufliche Ressourcen und Stärken zugreifen, weil sie oft schon häufiger schon schwierige Lebensübergänge bewältigt haben und sie über entsprechende Erfahrungen verfügen. Zudem sind sie gewohnt, nebst der beruflichen Rolle auch andere Rollen auszuüben, zum Beispiel Mutterrolle, Rolle als Freundin, als Kümmerin, als ehrenamtlich tätig und sie verfügen eben häufig über ein größeres Rollenspektrum und das hilft ihnen dann beim Übergang in den Ruhestand.
Wer keine Kinder hat, der hat auch keine Enkel und das ist ja gerade für Rentner eine ganz wichtige Rolle, auch für die Identifikation. Was empfehlen Sie in diesem Fall? Ist es dann besonders schwer?
Nein. Es lässt sich immer auch auf der Metaebene auf das Gesamtleben schauen und schauen, wie ist mein Leben bisher verlaufen, was war wichtig bisher und was möchte ich in Zukunft erreichen, in welcher Rolle, in welchen Aufgabenfeldern. Und da findet sich immer etwas, was zur Erfüllung beiträgt, was zur Zufriedenheit beiträgt.
Also muss man sich dann auch um Freundschaften mehr kümmern als andere wahrscheinlich dann.
Definitiv. Und möglichst auch schon vor dem Berufsausstieg ist es gut, den Freundeskreis wieder zu aktivieren, alte Freundschaften wieder aufzunehmen und sich auszutauschen und möglichst. Vielleicht gibt es ja auch schon Pensionäre unter Ihnen, die wie eine Vorbildfunktion fungieren können.
Das war die Managementberaterin Barbara Simonsen. Herzlichen Dank. Und wir hören jetzt noch einmal, wie sich Miss Merkel als Detektivin durch die Uckermark schlägt.
Hier auf dieser Bank, an diesem See, bei diesem Wetter vermisste sie Berlin kein bisschen, obwohl sie sich noch nicht so recht an das Leben in ihrem neuen Wohnort Kleinfreudenstadt, gelegen eben an jenem Dumpfsee, gewöhnt hatte. Wie auch? Sie war ja erst seit 6 Wochen hier. Ein paar Mal war sie zwar schon durch den ebenfalls auf genau die richtige, unscheinbare Weise lieblichen Ort spaziert, aber reichte das, um sich hier bereits heimisch zu fühlen? Würde sie es jemals tun? Oder würde sie sich schon nach wenigen Wochen nach ihrem alten, hektischen Leben in Berlin zurücksehnen, wie ihr Mann befürchtete und sie insgeheim auch? Dabei hatte sie ihm doch hoch und heilig versprochen, den Lebensabend mit ihm in Ruhe zu genießen. Und was würde geschehen, wenn sie dieses Versprechen brach? Würde ihre Ehe, in der er so sehr hatte zurückstecken müssen, dies aushalten? »Alles in Ordnung, Schatz?« fragte Achim. »Alles gut, Puffel. Mir ist nur ein wenig warm«, antwortete Angela. »Vielleicht solltest du«, schlug Achim vor, »nicht immer in deiner üblichen Kluft rumlaufen.« In der Tat trug Angela, wie früher im Beruf, eine schwarze Stoffhose und dazu einen ihrer vielen farbigen Blazer. Heute war es ein grüner. Die Wandersachen, die sie sich vor 5 Jahren gekauft hatte, waren ihr zu eng geworden und lagen noch in einem der vielen nicht ausgepackten Umzugskartons. »Wenn wir am Wochenende nach Templin fahren«, antwortete Angela, »kaufe ich mir was Passendes.« Online-Bestellen kam für sie nicht in Frage. Dank der Digitalexperten, von denen sie in ihrem früheren Leben ständig Berichte erhalten hatte, wusste Angela viel zu viel darüber, was mit den Daten von Online-Käufern angestellt wurde. Und überhaupt, was ging es Amazon an, welche Kleidergröße sie hatte?
Mutti Ante Porters vom Loslassen nach dem Job. Loslassen müssen irgendwann auch Spitzensportler, allerdings natürlich viel früher als erfolgreiche Manager oder Politiker, denn kein Körper bringt eine Weltklasseleistung bis ins hohe Alter. Die wenigsten Sportler haben nach ihrem Karriereende für alle Zeiten ausgesorgt, das sind nur einige wenige. Dieser hier zum Beispiel muss sich gar keine Sorgen machen, der deutsche Basketball-Superstar Dirk Nowitzki, geschätztes Vermögen etwa 200 Millionen Euro. Für Angela Merkel wäre das unerreichbar. Und dennoch fiel selbst ihm der Abschied nicht leicht. Kein Wunder bei seinen Fans in Dallas.
Thank you, Dirk. Danke, Dirk. Damit haben viele im Publikum nicht gerechnet. Über Monate hatte Dirk Nowitzki offen gelassen, ob er seine Karriere beendet oder weitermacht. Nun ist es raus. Nowitzki hört auf. Nach dem Spiel zum Saisonabschluss in Dallas gegen die Phoenix Suns griff Nowitzki zum Mikro und sagte, dass das nun sein letztes Heimspiel gewesen sei. Nowitzki sagte, er habe in Dallas ein neues Zuhause gefunden. Dort werde er mit seiner Frau und seinen Kindern bleiben. Der 40-jährige Würzburger dankte seinen Teamkollegen und vor allem den Fans. Sie seien immer an seiner Seite gewesen, in guten und in schlechten Zeiten. Das Spiel der Mavericks gegen die Phoenix Suns, das letzte Heimspiel der Saison, das letzte Spiel Dirk Nowitzkis in Dallas. Die Fans werden es so schnell nicht vergessen. Obwohl bis zuletzt offen blieb, ob Nowitzki nicht doch weitermacht, war die ganze Arena im Dirk-Wahn. Auf jedem Platz lag sein Gesicht aus Pappe, eine Dirk-Maske. Unzählige Fans trugen das Trikot mit der Rückennummer 41. Bei jedem Wurf, bei jeder Ballberührung brandete Jubel auf. Viele Fans waren für das möglicherweise letzte Spiel Dirk Nowitzkis aus Deutschland angereist.
Ich würde es mir nie verzeihen, jemanden, dessen Karriere ich von Anfang an so verfolgt habe, also wirklich seit 20 Jahren jetzt immer im Fernsehen schaue, wenn ich ihn nicht einmal live gesehen hätte.
Mein geilster Dirk-Moment war, als ich bei meinem Freund oben in der Bude 2011 die Meisterschaft gesehen habe. Am Computer mit 5 Leuten, nachts, alle im Halbschlaf.
Historisches Spiel, Dirk Nowitzki das letzte Mal hier in Dallas zu erleben. Darum bin ich aus Köln hier angereist.
Ein wirklich, wirklich einzigartiger Typ und ich glaube, es gibt keinen besseren Repräsentanten für Sport Deutschland als Dirk.
Nach der Schlusssirene blieben die Zuschauer auf ihren Plätzen, das Licht ging aus. Zu sehen war eine bombastische Licht- und Videoshow. Was dann passierte, ist Basketballgeschichte. Auf dem Parkett erschienen einige der Größten, die der Sport je gesehen hat, darunter Larry Bird, Charles Barkley und Detlef Schrempf, der einst den Weg für deutsche Basketballer in der NBA ebnete.
Ich wollte dir sehr gerne gratulieren. Ich bin so stolz auf dich.
In seinem letzten Heimspiel für die Dallas Mavericks erzielte Nowitzki 30 Punkte und holte 8 Rebounds. Statistiken, die an alte Zeiten erinnern, etwa an 2011, als Nowitzki mit den Dallas Mavericks den Meistertitel gewann. Dallas hat Nowitzki verabschiedet als einen der besten Basketballer, den diese Welt je gesehen hat. Ein Vorbild auf dem Feld und abseits der Basketballhallen. Was bleibt, sind unvergessliche Momente, großer Respekt und tiefe Dankbarkeit.
Thank you, Dirk, riefen seine Fans. Nicht nur wegen seiner Erfolge, sondern weil Dirk Nowitzki immer ein glaubhaftes Vorbild war. Und auch der deutsche Schwimmstar Michael Groß war ein Vorbild für viele. Der Albatros, ein Held meiner Kindheit, mit seinen 21 Titelgewinnen bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften. Er ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Herr Groß.
Ja, ich grüße Sie herzlich.
Können Sie sich noch an Ihren eigenen Abschied erinnern? War das auch sehr emotional? Ist es Ihnen damals schwer gefallen?
Auf der einen Seite ist mir natürlich schwer gefallen, weil man einen Lebensabschnitt beendet. Auf der anderen Seite war das auch bei mir wohl überlegt und auch geplant. Kam ja nicht durch eine Verletzung oder einen Unfall plötzlich über mich einher. Und deswegen war das für mich auch auf der einen Seite Melancholie, auf der anderen Seite auch Erleichterung, weil jedes Trennen ermöglicht auch das Starten.
Das heißt, Sie haben gezielt darauf hingearbeitet. Sie wussten dann und dann ist Schluss und haben zweigleisig gearbeitet. Sie haben dann auch studiert.
Genau, also die meisten olympischen Sportler, wir sind ja keine Profisportler, in dem Sinne wie Dirk Nowitzki, Basketballer, Fußballer, die meisten olympischen Sportler bis heute sind ja Amateure, was jetzt das Geldverdienen anbetrifft. Das heißt, die sogenannte duale Karriere habe ich auch damals gemacht, das heißt, ich habe parallel studiert und hatte dann, das war der Hauptgrund, warum ich dann ein Jahr vor Olympischen Spielen aufgehört habe, einfach beruflich tolle Perspektiven und deswegen, ich hatte alles erlebt, schon lange alles erreicht. Und das ist, glaube ich, generell wichtig für jeden Menschen, auch jeden Zuhörerinnen und Zuhörer gerade, nicht aufhören, wenn man alles erreicht hat. Das ist nicht so sehr der Maßstab, sondern wenn man das Gefühl hat, ich habe alles erlebt. Da kommt nichts mehr Neues, was mich wirklich begeistern kann. Und das war bei mir damals auch der Fall.
Sie hätten vielleicht aber einmal mehr auf dem Treppchen stehen können und waren dann so vernünftig zu sagen, nee, jetzt steige ich aus, weil jetzt das Berufliche wichtig wird. Diesen Punkt zu finden, der ist bestimmt nicht einfach.
Genau, es heißt ja immer so schön, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das ist eigentlich wirklich eine gute Faustformel, dass man wirklich sagt, ich habe alles erlebt, da kann ich nur vielleicht noch das rausholen und das rausholen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, was kann ich vielleicht Neues entdecken und auch durchstarten beispielsweise. Das spielt ja heutzutage auch für viele Menschen eine Rolle, gerade vielleicht auch durch Corona, dass man sagt, hey, was kann ich eigentlich noch Neues anfangen, was kann ich anders machen? Jetzt durch diesen äußeren Einfluss, wo ja viele von uns ausgebremst worden sind. So, und das habe ich in meinem Leben übrigens auch häufiger gemacht, nicht nur beim Sportende.
Sie sind promovierter Philologe, Berater, Redner. Sie machen Workshops für Führungskräfte, beruflich sehr erfolgreich. Weil Sie schon als Schwimmer gelernt haben, diszipliniert zu sein, kann man das sagen, ohne Ehrgeiz und Biss, keine Medaillenerfolge und nicht so eine Karriere danach?
Ja, das eine ist sicherlich eine gewisse Disziplin und auch Zielstrebigkeit, aber das andere ist auch ein bisschen, dass man selbstkritikfähig ist und dass man sich wirklich anguckt, was mache ich hier eigentlich? Und manchmal sind wir auch ein bisschen auf einem falschen Pfad, also die Selbsttäuschung beenden, dass man wirklich sagt, also letztlich, wenn ich ehrlich bin zu mir, sollte ich vielleicht versuchen, etwas zu verändern. Und dann kann man dementsprechend beispielsweise auch ein Szenario entwickeln, was beispielsweise jetzt Angela Merkel wahrscheinlich für sich schon längst gemacht hat. Wie sieht das Leben dann aus? Ja, was sind für faszinierende Situationen, die mir bislang verborgen waren, weil ich einfach keine Zeit hatte, keine Gelegenheit. Und dann ergeben sich ganz, ganz tolle Perspektiven.
Sie haben ein Buch geschrieben, zum Beispiel mit dem Titel Das Beste liegt vor uns. Aber ist das nicht ein kleines bisschen in die eigene Tasche gelogen, wenn man gerade so eine große Karriere beendet hat? Hat man nicht eigentlich das Gefühl, das Beste, das Größte, das liegt jetzt hinter mir?
Das wäre ganz schlimm gewesen, wenn ich das schon gemacht hätte mit 20 Jahren. Da war ich nämlich Olympiasieger. Und wenn das Beste in meinem Leben gewesen wäre, was ich hätte erreichen können, dann hätte ich ja von der Brücke springen müssen. Nee, ganz im Gegenteil. Das war halt ein Olympiasieg. Diesen Maßstab gibt es nur im Sport. Das habe ich einmal erreicht. Und mit 20 Jahren hat man 3/4 seines Lebens noch vor sich oder vielleicht sogar hoffentlich noch mehr. Und da gibt es dann ganz andere Dinge. Und das Beste ist ja nicht immer mit einer Medaille oder mit einer öffentlichen Aufmerksamkeit, sondern das Beste bezieht sich ja auf die eigene Person. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich viele Dinge erlebt, die also nach meinen olympischen Goldmedaillen, die fantastisch sind. Ich will das nicht vergleichen, aber beispielsweise eigene Kinder großzuziehen, das sind einfach tolle Dinge, ja.
Aber manch einer zum Beispiel, der ein berufliches Leben genossen hat und der dann aufhört, der denkt sich dabei dann vielleicht genau das. Das Beste, das liegt jetzt hinter mir. Was würden Sie dem mit auf den Weg geben?
Also beispielsweise, dass man wirklich ein Szenario entwickelt. Was sind jetzt die faszinierenden Dinge, die ich jetzt für mich entdecken kann? Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt Leute, die sammeln etwas und wollen eine Sammlung vervollständigen. Es gibt Leute, die dann in die Welt reisen wollen. Es gibt Leute, die sich um andere Menschen kümmern wollen. Also es gibt so viele Optionen, was einen Mensch motiviert und begeistert. Und wenn man das für sich entdeckt hat und sagt, das ist wirklich etwas, dann sollte man auch eine Entscheidung nicht aufschieben. Also beispielsweise habe ich jetzt in meinem persönlichen Umfeld, ich bin ja mittlerweile auch 57 Jahre, auch schon Menschen erlebt, die gesagt haben mit Anfang 60, das hat vielleicht für mich jetzt finanziell negative Konsequenzen, aber ich möchte jetzt, wo ich noch gesund bin, fit bin, bestimmte Dinge neu aufbauen und sind dann früher aus dem Job rausgegangen, als sie eigentlich hätten machen dürfen und sollen und haben gesagt, nee, ich mache es jetzt aber, weil ich habe jetzt einfach was Faszinierendes, nämlich das Beste, was für mich jetzt in meiner Lebenssituation das Beste ist, das möchte ich jetzt entwickeln.
Das klingt aber alles sehr schön, setzt aber voraus, dass man natürlich fit und dynamisch und jung im Kopf ist und voller Energie. Manch einer ist nach einem langen Berufsleben einfach ausgebrannt und müde und kaputt.
Ja, dann muss man sich schon während der Berufskarriere, beispielsweise jetzt bei mir, immer gucken, dass man auf zwei Beinen steht. Das versuche ich beispielsweise auch in meinen Coachings deutlich zu machen und Trainings. Leute, ein Mensch steht auf zwei Beinen, nicht nur physisch, sondern sollte es auch emotional tun. Niemals abhängig von einer Sache zu werden, ist beispielsweise extrem wichtig, sondern dass man immer ein zweites Lebensfeld hat, ein Umfeld hat, was einen emotional genauso begeistert. Wenn nämlich das eine wegfällt, im Sport beispielsweise durch eine Verletzung, oder auch im Job jetzt, haben viele Dinge sich anders entwickelt in den letzten 2-3 Jahren für viele Menschen, als sie sich vor 3 Jahren hätten vorstellen können. Dann ist es wichtig, dass man emotional noch eine andere Sphäre hat, die einen dann auffangen kann. Und dann hat man die Möglichkeit, auch beispielsweise, wenn es finanziell schwierige Entscheidungen gibt, die ich auch in meinem Leben zu treffen hatte, dann zu sagen, okay, dieses Risiko gehe ich ein, weil das einfach mir wert ist, was ich für neue Perspektiven dadurch erreichen kann.
Das war Dr. Michael Groß, Unternehmer, Berater, Redner. Herzlichen Dank. Und wie geht es weiter mit dem Mord in der Uckermark? Wäre Detektivin für Angela Merkel eine berufliche Perspektive?
Putin hat gemacht, verkündete eine Stimme hinter ihnen. Noch vor 6 Wochen hätte dieser Satz, Putin hat gemacht, Angela Tage, wenn nicht gar wochenlang in Atem gehalten. Doch jetzt bedeutete er lediglich, dass sie ein Kackertütchen aus ihrer Blazertasche hervorkramen musste. Das kleine schwarze Plastiktütchen in der Hand ging sie in Richtung eines imposanten 2-Meter-Mannes mit Bürstenhaarschnitt. Er trug einen schwarzen Anzug und eine Sonnenbrille. Es war Mike, ihr 45 Jahre alter Personenschütze, der stets sein Jackett zugeknöpft hielt, weil er auf diese Weise seinen leichten Bauchansatz kaschieren wollte. Neben Mike hockte Putin, nicht der russische Präsident, sondern ein kleiner, heller Mops mit schwarzem Fleck ums linke Auge, den Achim aus einem Tierheim geholt und Angela am Tage des Rentenbeginns geschenkt hatte. Mit Hilfe dieses niedlichen Tierchens sollte Angela nun endlich ihre Angst vor Hunden überwinden. Und da Putin, nicht der Mops, sondern der echte, einst seinen großen schwarzen Hund in Angelas Nähe frei laufen gelassen hatte, eben weil er um ihre Angst wusste, hatte sie den knuddeligen Mops nach dem russischen Präsidenten benannt.
Aber ob sie den Mordfall aufklärt, sei an dieser Stelle nicht verraten, nachzulesen in Miss Merkel, Mord in der Uckermark von David Safir. Mutti ante portas, vom Loslösen nach dem Job. Also wer sich aus dem Berufsleben in die Rente verabschiedet, der muss heutzutage nicht mehr ganz alleine mit dieser Umstellung klarkommen. Beratungsliteratur zum geglückten dritten Lebensabschnitt gibt es mehr als genug, meterweise füllt sie die Buchläden. Aber ist ein geglückter Ruhestand, wenn man Bücher liest über den geglückten Ruhestand? Rainer Dachselt hat da so seine leisen Zweifel.
Was haben Sie vor, wenn Sie sich zur Ruhe setzen? Endlich mal ein gutes Buch lesen? Ja, ja, das geht aber relativ schnell vorbei. Wenn Sie Ihren Ruhestand sinnvoll und nachhaltig füllen wollen, dann sollten Sie lieber 100 gute Bücher lesen. Oder besser 200. So viele gibt es nämlich mindestens und alle befassen sich mit dem gleichen Thema. Wie fülle ich die Zeit im Ruhestand? Eines davon heißt 99 Dinge, die du im Ruhestand endlich tun kannst. Und wenn Ihnen das nicht reicht, gleich das nächste. 100 Ideen für die Rentenzeit. Kann man das noch toppen? Aber locker. 365 Ideen für das erste Jahr der Rente gibt's auch. Eine für jeden Tag im Jahr. Und dann erinnern Sie sich kaum noch an die erste und können gleich wieder von vorne anfangen. Oder besser gleich das nächste Buch vornehmen, wie Sie herausbekommen, was Sie im Ruhestand machen möchten. Egal, Hauptsache viel. Dann habe ich noch was für Sie. 1000 Sachen, die den Ruhestand schöner machen. 1000. Oder wollen Sie jetzt doch mal etwas über die Qualität der nachberuflichen Beschäftigung nachlesen? Dann rate ich zum Ruhestand-Praxisbuch. Das Ruhestand-Theoriebuch scheint es noch nicht zu geben. Das könnten Sie dann schreiben. Aber dafür haben Sie wahrscheinlich gar keine Zeit. All diese Ratgeber und ungezählten Lebenshilfeseiten im Internet haben Ihnen inzwischen eines klargemacht. Im Ruhestand ist alles möglich, außer Ruhe. Hier gelten die gleichen unbarmherzigen Gesetze wie auf anderen Märkten. Survival of the fittest. Einfach in den nächstbesten Sessel fallen lassen ist da überhaupt keine Option, sondern aktiv sein, planen, gestalten, genießen. So empfiehlt es ein psychologisches Institut und illustriert es mit diesen typischen Bildern geradezu übermenschlich vitaler, gebräunter, vor Energie platzender Seniorinnen und Silver Ager beim Sport, am Computer, im Theater, aber ganz sicher nie im Bett. Bei Kindern überlassen wir es den Eltern, die Freizeit gnadenlos mit Sport, Fremdsprachen und anderen Aktivitäten zuzubuchen. Von Ihnen, als ältere Menschen, erwarten wir, dass Sie das selber tun. Denn auch wer schon was geleistet hat, lebt immer noch in einer Leistungsgesellschaft. Und wer da dabei sein will, darf alles sein, nur nicht faul.
So viele Ratschläge für die Menschen, die doch einfach nur ihren Lebensabend genießen wollen. Vielleicht sollten wir diesen ganzen Stapel Bücher jetzt einfach mal vom Tisch wischen und das Ganze grundsätzlicher betrachten. Dabei hilft uns Dr. Nassima Sarui. Sie ist Philosophin und sie hat sich auch mit der Forschung zum Thema Muße beschäftigt. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Also die philosophische Tradition der Muße gibt es schon seit der Antike. Was war damit früher gemeint?
Naja, also in der Antike beschäftigt man sich mit der Muße und meint eigentlich damit diejenigen Momente, in denen man sich quasi aus dem alltäglichen Leben zurückzieht und über einen höheren Sinn im Leben nachdenkt. Also ist die Muße eine Art kontemplatives Moment, das sozusagen auch unterschiedlich gefüllt werden kann. Also man meint eigentlich damit immer einen Moment, in dem man nach etwas Höherem strebt, nach vielleicht sogar etwas Metaphysischem.
Also dann wäre sozusagen die Rente genau der richtige Augenblick dazu, wenn man nicht mehr im Beruf ist und Zeit hat für sowas.
Natürlich, also da sprechen Sie einen absolut wichtigen Punkt an, denn schon in der Antike wusste man, dass um Muße gewissermaßen auszuleben und um müßige Momente zu erleben, man sich gewissermaßen von der Erwerbsarbeit entziehen soll. Das geht quasi nicht Hand in Hand, in die Beschäftigung quasi mit der eigentlichen Arbeit, mit dem Erwerb. Hatte damals, wie vielleicht auch sogar heute, wenig mit Muße und Müßiggang zu tun, ja.
Also dann muss man sagen, die Muße ist das Privileg, sich kluge Gedanken machen zu dürfen. Ist das nur was für Gebildete?
Also, dass das nur was für Gebildete ist, würde ich in dem Sinne nicht sagen. Was aber wohl stimmt, ist, dass man natürlich eine gewisse Grundsicherung braucht, um müßig sein zu können. Das heißt, wenn Sie gewissermaßen den ganzen Tag damit beschäftigt sind, sich um Ihren Erwerb zu kümmern und arbeiten zu gehen, dann bleibt da natürlich relativ wenig Zeit für Muße. Das heißt, das Ganze kann man schon gewissermaßen als ein Luxusproblem sehen.
Tatsächlich, genau das wollte ich gerade sagen. Ein Rentner, der auf ein erfülltes Berufsleben zurückblicken kann, genug Geld zur Seite legen konnte, der ist halt in einer ganz anderen Situation als jemand, bei dem es schon immer knapp war, erst recht bei der Rente, ne?
Absolut, da haben Sie völlig recht. Es gibt genügend Rentner, die sich sozusagen müßige Momente nicht leisten können. Stichwort Altersarmut, das sieht man ja quasi, also zumindest auch in der Großstadt, in der wir uns hier befinden, sieht man das ja täglich, dass man älteren Menschen begegnet, die eben dann auch zum Beispiel leere Flaschen sammeln müssen, weil sie von ihrer Rente nicht leben können. Das heißt, also da wäre der Begriff Muße absolut fehl am Platz, ja.
Muße ist also für Sie etwas Positives, die Faulheit dagegen etwas Negatives. Wo ist denn da der Unterschied?
Richtig, genau. Also die Faulheit ist eigentlich sehr, sehr negativ konnotiert und zwar schon immer im Prinzip. Allerdings gab es einen kleinen Wendepunkt im Begriff der Faulheit. Das war zu Zeiten der Arbeiterbewegungen. Und Faulheit meint im Großen und Ganzen erstmal nichts weiter als ein Enthalten von der Arbeit. Und innerhalb dieses Begriffs der Faulheit kann man da nochmal genauer differenzieren. Da gibt es natürlich auf der einen Seite die sogenannte passive Faulheit. Also das ist tatsächlich wahnsinnig negativ konnotiert. Das Bild kennen Sie ja, jemand, der einfach nicht dazu in der Lage ist, tätig zu werden, der faul rumliegt, der irgendwie nicht arbeiten möchte und so weiter und so fort. Und ich hatte dann auch im Laufe meiner Forschungen aktiveres Moment quasi in der Faulheit entdeckt, nämlich eigentlich ein Moment, in dem man versucht, jetzt nicht sozusagen einen höheren metaphysischen Sinn zu erstreben, sondern indem man sich einfach von den komplexen Lebensbedingungen, in denen wir in unserer heutigen Welt leben, versucht, ein Stück weit gewissermaßen zu entziehen, aber sozusagen diese Momente des Entzugs nicht füllt mit einfach auf dem Sofa rumliegen, sondern tatsächlich dann vielleicht anderweitig sich beschäftigt.
Ja. Vielleicht sollte man sich von dieser Verklärung der Muße und der Verteufelung der Faulheit ja mal freisprechen, indem man sagt, ja und, ich liege jetzt auf dem Sofa und das ist auch gut so.
Ja, natürlich, absolut. Das stimmt natürlich auch, aber ich bin mir wohl darüber bewusst, dass es natürlich auch wiederum eine Sache ist, die relativ luxuriös ist. Ja, also natürlich, wer kann das schon sagen, ja? Und noch, da kommt natürlich noch ein weiterer Faktor hinzu. Heutzutage leben wir ja in einer komplexeren Gesellschaft. Das heißt, wir sind sozusagen nicht nur sehr abhängig von den Bewegungen des Marktes, in dem wir arbeiten gehen müssen, sondern unsere komplette Freizeitwelt ist ja auch sozusagen daraufhin ausgestattet oder ausgestaltet durch die ganzen Angebote wie zum Beispiel Yoga oder Spa. Also sozusagen, Sie können sich Ihre Freizeit und im Prinzip Ihre Faulheit, Ihren Entzug, Ihre Muße-Momente, die können Sie sich ja auch wieder erkaufen. Das heißt, das Ganze ist gewissermaßen nicht so wahnsinnig losgelöst von dieser gesamten Dynamik des Marktes. Sag ich jetzt. Ja.
Und warum eigentlich sollte man sich die Muße für den Ruhestand aufheben? Also manche machen heutzutage gerne ein Sabbatjahr als Pause mitten im Berufsleben. Wäre das nicht auch eine gute Übung?
Natürlich. Also das ist ganz, ganz wichtig, denke ich schon, dass man sich versucht, etwas zurückzunehmen aus diesen ganzen Zwängen, die einen gewissermaßen umgeben. Ja, also dann, und dann kommen wir natürlich aber von da zu den größeren philosophischen Fragen, was ist eigentlich die Aufgabe des Menschen und dass Menschen immer tätig sein möchten gerne. Also da würde ich dann schon sagen, ich glaube nicht, dass man jetzt auch, wenn man in die Rente geht, dass man sich damit zufrieden gibt, in der Regel einfach nichts tun zu müssen. Also dass ein gewisses Maß an Aktivität ist gewissermaßen intrinsisch im Menschen angelegt. Ja.
Das war die Philosophin Dr. Nassima Sahauri. Vielen Dank. Mutti Ante Portas, wir müssen uns wahrlich keine Sorgen machen um die Kanzlerin außer Diensten. Die wird ihren Weg schon finden, genauso wie die meisten anderen, die sich gerade aus dem Berufsleben verabschieden. Noch nie waren unsere Senioren so gesund und so fit wie heutzutage. Machen Sie einfach das Beste draus. Und jeder hat das Recht, selbst für sich zu entscheiden, was für ihn das Beste ist. Mein Name ist Uwe Berndt. Schönen Abend noch, egal ob auf dem Sofa, in der Kletterwand, im Ehrenamt oder sonst wo.